Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute, ihr müsst stark sein, Folge 101. Wenn ihr das hört, habt ihr die Folge 100 verpasst. Oder sie kommt erst noch. In den letzten Tagen war ja auch in den Medien die Zeit des Mindfucks. Größere als wir haben Media-Hypes, Fucks gemacht, Fakes, Fucks. Und Folge 101. Guten Abend, Chris.
Hallihallo.
Wir müssen beide morgen, wir nehmen etwas früher auf als sonst, an einem anderen Tag als sonst. Heute ist alles anders als sonst, weil wir nämlich noch unsere Koffer packen müssen. Und deswegen werden wir heute auch ganz schnell durch die Geschichte durchrauschen, damit wir morgen Abend mit dem Markus was ein Kaltgetränk zu uns nehmen können.
Genau.
In Berlin.
Richtig.
Und am Samstag, auch an dieser Stelle das letztmalig, also keine Sorge, ab heute nerven wir nicht mehr damit, also ab dieser Folge. Samstag, den 21. um 20 Uhr im Aufsturz könnt ihr mit uns die 100. Folge dann feiern. Habe ich was vergessen? Chris?
Nein, du hast nichts vergessen.
Du bist so kurz angebunden.
Ich musste mir kurz Gedanken machen, was du hättest vergessen können. Also, nee, aber ich glaube, du hast alles gesagt.
Du hast mir nicht zugehört.
Ja, das mache ich selten.
Ja, nur wenn ich dir wieder erkläre, wo du immer wann sein musst, ne? Dann hörst du mir zu. Nur wenn es sonst nie, und das ist so traurig alles. Wann geht denn morgen früh dein Bus?
Ich fahre nicht mit dem Bus.
Zug. Das andere Wort mit drei Buchstaben.
Um 6 Uhr.
Wann musst du denn aufstehen?
Ist schon ein bisschen bitter. Es kommt drauf an. Ich sag mal so, ich muss noch packen. Also sollte 5 Uhr reichen.
Bitte nicht wie beim letzten Mal nur eine Unterhose einpacken, ja?
Wieso Unterhosen?
Ach ja, stimmt. Stimmt. Ich vergaß, mit wem ich sprach. Genug geflaxt. Wir kommen zum wichtigen Themen des Radsports, den Profis. Und ich finde, die letzten 2 Wochen seit unserer letzten Sendung wurden, wenn man es zusammenfasst, wenn man mich Ende des Jahres fragen würde, worüber habt ihr in der 101 gesprochen, dann würde ich, glaube ich, sagen, das waren die 2 Wochen der schönen Bilder oder der beeindruckenden Bilder. Erstes Rennen, Strade Bianchi. Es war ein schöner Tag, wenig matschverschmierte Gesichter. Und am Ende ein Sieger, den man in Teilen vielleicht zu dem erweiterten Favoritenkreis zugehörig rechnen konnte, der 2 Tage vorher noch beim Zahnarzt war und Probleme hatte mit irgendeiner künstlichen Brücke oder so, das heißt unter Schmerzen das Rennen bestritten hat, aber am Ende eigentlich aus einer Dreiergruppe heraus doch das Ding gut abgeschossen hat.
Absolut, also die Qualität des Rennens ist ja unbestritten. Also da treten wirklich Jahr für Jahr wirklich die allerbesten an. Und obwohl jetzt Strade Bianchi jetzt nicht wirklich ein Klassiker ist, wenn man jetzt mal World Tour Rennen betrachtet, hat Strade Bianchi jetzt schon in den etwa 10 Jahren, die es gibt, wirklich zu einem Klassiker geschafft. Also jeder will da gewinnen. Also das Teilnehmerfeld ist Jahr für Jahr sehr erlesen. Und auch die Fahrer, die das Finale bestimmt haben, das sind alles Fahrer, die man wirklich auch bei einem Weltklasse-Rennen vorne erwartet. Mhm. Da war ein Cancellara war vorne mit dabei, ein Greg van Avermaet war vorne mit dabei, ein Sepp van Marke war vorne mit dabei, ein Valverde war vorne mit dabei und auch ein Stieber war mit dabei. Du hast schon gesagt, okay, es war kein Matschrennen, es war dieses Jahr wieder ein eher staubiges Rennen. Da gibt's ja eigentlich, kann man fast sagen, nur diese 2 Extreme. Entweder die Fahrer sind Dreck verschmiert oder so husten nach dem Rennen. Aber es war wirklich sehr, sehr interessant. Valverde, ja, war in sehr, sehr guter Verfassung, hat es aber dann nicht so ganz rübergebracht und hat sich so ein bisschen überschätzt, hat über zig Kilometer quasi die Hauptarbeit in der 3-Mann-Gruppe mit Stieber und Van Avermaet gemacht und sich am Ende dann gewundert, dass die ihn dann doch auch im Bergaufsprint dann doch abkochen können.
Mhm. Ja. Das war auch wirklich, also und vor allen Dingen, warst du schon mal in Siena?
Nein.
diese Straßen sind wirklich, also ich war ja noch dieses Jahr sogar dort. Wir haben 2014, letztes Jahr. Mein Gott. Ich war ja letztes Jahr noch dort und genau da an dieser Stelle auch, wo diese Zieldurchfahrt ist. Ne? Deswegen, ich finde mal, das ist noch was Besonderes, so wie es dir bei der Mallorca Challenge geht oder jetzt bei der, wo warst du vor 2 Jahren nochmal? In Barcelona, in Andalusien-Rundfahrt. Wenn man diese Stellen schon mal gesehen hat, dann verbindet man ja noch mehr damit.
War ich noch nie. Ich war letztes Jahr im Baskenland.
Baskenland-Rundfahrt, meine ich ja. Das ist ja nochmal was anderes. Und das sind wirklich, also das sind schon steile Stellen, aber andererseits denkt man auch immer, boah, hier könnte ich mit dem Rad auch noch hochfahren. So schlimm ist es ja dann doch nicht, so auf den letzten Stücken. Aber da haben sie den Valverde wirklich einfach stehen lassen. Also das war schon, also ich war in dem Moment.
Also mich hat, ja, er hat es einfach ein bisschen im Nachhinein dumm gemacht. Also er war in den letzten 30, 40 Kilometern wirklich der Aktivste, ist immer von vorne gefahren oder ein Großteil der Zeit. Er hatte ja den Van Avermaet 20 Kilometer vor dem Ziel oder 15 Kilometer vor dem Ziel ja schon mal abgehängt zusammen mit Stieber. Mhm. Und jetzt geht so ein Valverde auch grundsätzlich davon aus, in einem Bergaufsprint kann er gegen so Leute bestehen. Könnte er jetzt auch bei einer dreiwöchigen Rundfahrt oder wenn das Rennen vorher schwerer gewesen wäre. Aber jetzt nicht, wenn er halt vorher 30 Kilometer einen Hauptteil der Führung macht. Und gerade so ein Van Avermaet und ein Stieber, die sind ja auch dafür bekannt, wenn die sich auf ein paar Kilometern wieder ein bisschen erholen können, so einen schnellen Kilometer bergauf können die natürlich auch. Mhm. Da hat er sich einfach überschätzt und ein bisschen dumm gemacht. Allerdings weiß man jetzt nicht, wenn er jetzt diese Arbeit nicht gemacht hätte, wer vielleicht von hinten nochmal alles rangekommen wäre. Also ja, am Ende bleibt ein Podium, das ist ein gutes Ergebnis, aber es ist halt kein Sieg.
Und hinten haben die auch Druck, also man hatte irgendwie so Cancellara, ich war jetzt gerade selber ein bisschen überrascht, den hat man noch relativ oft gesehen, der natürlich auch eingefangen wurde von den Bildern, der dann am Ende mit so einer größeren Gruppe, also so ab Minute, es kam dann halt hinterher, ab einem gewissen Punkt hat man hinten halt aufgegeben und hat es dran gegeben. Ich glaube, ich habe jetzt mal so ein bisschen, wenn man sich die Zeiten anschaut, also da sind ja echt ein großer Pulk reingekommen schon fast. Irgendwann hat man halt eingesehen, okay, da fährt man vorne nicht mehr dran, da kommt man nicht dran. Aber Cancellara hat es ja auch lange versucht und man hatte lange den Eindruck, die kämpfen hinten und die wollen es wirklich noch irgendwie schaffen, da dran zu fahren. Und hat für mich auch so ein bisschen wieder gezeigt, dass dieses Rennen wirklich auch in seiner Bedeutung immer mehr gewinnt, so unter den Fahrern. Ja, also das ist klar. So eine schöne Veranstaltung, habe ich auch den Eindruck. Und so eine Zieldurchfahrt, ich meine, es gibt, glaube ich, also mir fallen spontan jetzt außer vielleicht natürlich die Ankünfte wie bei der Tour de France in Paris oder so. Aber ich finde, es gibt sehr, sehr wenig Mailand-Sanremo, wo wir später drauf kommen können, an der Uferpromenade von Sanremo und so. Es gibt halt so ein paar Zielankünfte, die wirklich auch schön sind. Und
also Via Roma. Die Via Roma.
Genau. Die auch. Hä? Was? Achso, wie heißt die Straße?
Meint es die Uferpromenade und nicht.
Ja. Der Herr kennt sich wieder an den Straßennamen aus.
Ja, natürlich, weil dieses Jahr endlich mal wieder seit langer Zeit die Ankunft wirklich auf der Via Roma stattfindet. In den letzten Jahren ja nicht.
Mhm, der Herr weiß es. Mhm. Lass dich doch nicht veräppeln. Jetzt hast du mich ja aus dem Konzept gebracht, mein Gott. Also ich empfehle dir jedenfalls, wenn du mal in der Gegend bist, dann wirst du da mal hinfahren und dir das mal anschauen. Dieser Platz. Da findet ja auch dieses, weiß nicht, ob du das kennst, dieses sehr martialische und unter Tierfreunden nicht unbedingt beliebte Pferderennen statt. Kennst du das?
Das kenne ich nicht. Ich kenne jetzt eher so das Ganze aus dem Spanischen. Ich glaube, in Pamplona, da wo dann dieses Tomatenrennen, meine ich, stattfindet mit den. Oder nee, nicht Tomatenrennen, das Stierrennen.
Ja, und es gibt auf diesem Platz in Siena gibt es so ein Pferderennen, wo die Verfeindeten, das sieht ganz putzig aus, wenn du in Siena reinkommst, haben die einzelnen Stadtteile so Symbole. Zum Beispiel, wenn du durch das Haupttor reinkommst, ist der erste Stadtteil, glaube ich, eine Schnecke. Und so, und weil die Stadtteile früher so ein bisschen verfeindet waren, hat man irgendwann mal, anstatt dass die immer Krieg führen miteinander oder sich prügeln, hat man eine stellvertretende Veranstaltung gefunden, oder ich weiß nicht, ob das nicht sogar mehrmals im Jahr stattfindet, aber ich glaube einmal mindestens, so ein Pferderennen, was auf diesem Platz der Zieldurchfahrt stattfindet und wo die dann im Kreis Nun ja, also ein Pferderennen stattfindet und dieser Kreis ist halt auch nicht groß, ne? Und in der Mitte, deswegen ist das eine wirklich sehr martialische Veranstaltung und ich glaube, da sterben auch relativ oft irgendwelche Gäuler. Also eigentlich nichts, was man, aber ne, Tradition, was will man machen? Es gibt auch Länder, wo Stierkampftradition ist und da kann man ja auch anderer Meinung sein. Nun ja. Und da gibt es an diesem Platz, glaube ich, eine der teuersten Eisdielen der Welt. Weil da stand meine Frau und wollte sich eine Kugel Eis holen und die kostete, glaube ich, irgendwie so 7,50 € oder so.
Was war es denn für eine Geschmacksrichtung?
Vanille. Oder Schokolade, da will ich jetzt nicht, will ich jetzt weder auf das eine noch auf das andere wetten.
Aber 7 Euro erwarte ich da aber was anderes, du.
Ja. Ein schwarzer Trüffel. Nun ja, wir haben es dann dran gegeben und wir mussten laut schallend lachen. Obwohl ich gesagt habe, nimm's. Also, weißt du, wann kommst du mal wieder dazu, ein Eis zu essen, wo du dann hinterher sagen kannst, das hat 7,50 € eine Kugel gekostet. Geben Sie mir 5.
Wobei, den Denkansatz finde ich schon wieder idiotisch, weil dann könnte ich ja immer den teuersten Preis zahlen für alles und sagen, boah, guck mal, ich habe mir ein Auto gekauft für 50.000, ist zwar nur 10.000 wert, aber hey.
Ja, natürlich ist der Ansatz idiotisch, klar, da brauchen wir gar nicht, also das brauchen wir jetzt gar nicht irgendwie, ne, das ist ja klar. Das ist jetzt doof.
Was ist doof?
Ja, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, die nicht so super ist. Aber erzähle ich dir später. Gehen wir weiter. Die Etappenrennen kamen dann. Machen wir erst das eine oder machen wir das andere?
Also grundsätzlich würde ich da einfach chronologisch vorgehen. Also es startet.
Alles klar. Mit Paris-Nizza.
Richtig, Paris-Nizza. So ja, früher als Mini-Tour de France beschrieben. In den letzten Jahren hat sie dann doch so ein bisschen an Ansehen so verloren. Und das Hauptaugenmerk vieler Favoriten für die Tour ging dann doch Richtung Tirreno. Allerdings immer noch ein sehr, sehr gutes Starterfeld. Ja, Toni Martin hat ja im Vorfeld gemeint, er will sich da testen und für ihn ist ein Top-5-Ergebnis im Gesamtklassement sein großes Ziel. Ohne jetzt wirklich die Spannung wegzunehmen,
hat er nicht
ganz geschafft.
Hatte ich schon wieder nach dem Prolog die Schnauze voll von Toni Martin und hab mir gesagt, ich meine, ich respektiere ja Leistungen und das ist ja auch alles völlig in Ordnung und wenn jemand, aber dann bitte nicht so tönen vorher. Ja, also wenn du im, ich meine, dritter Platz aller Ehren wert. Ja, da braucht man sich nicht für verstecken. John Degenkolb um 3 Sekunden bei einem Prolog zu schlagen ist jetzt für einen Zeitfahrer vielleicht nicht die besonders gute Leistung, aber er ist immerhin Dritter geworden. Ne? Wollen wir das mal so festhalten. Aber irgendwie, wenn es so anfängt, dann wird es halt auch nicht besser.
Richtig, und was dazu kam, wenn man natürlich dann schon im Prolog 7 Sekunden hinter seinem Teamkollegen ist, dann führt es dann eher dazu, dass man vielleicht in so eine Helferrolle reingerät, als wenn man jetzt 7 Sekunden vor seinem Teamkollegen liegt. Mhm.
Genau, das muss man vielleicht an dem Punkt erwähnen. Kwiatkowski, Prolog gewonnen, direkt von vornherein sozusagen auf sich aufmerksam gemacht und gesagt, hier, ich bin hier und ich bin gar nicht so schlecht drauf. War ein Fingerzeig und meinst du, das spielte auch dadurch war die in Anführungszeichen Kapitänsrolle der Veranstaltung auch schon vergeben?
Glaube ich jetzt nicht wirklich. Nach so einem Prolog, da kann noch so viel passieren. Also Kwiatkowski ist ja auch schon öfters mal in eine Rundfahrt reingegangen und war dann wirklich am Berg nicht in der Lage, den Besten zu folgen. Von daher glaube ich nicht, dass man jetzt allein anhand des Prologergebnisses da wirklich schon gesagt hat, okay, Toni, du bist jetzt reiner Helfer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, da hat man noch ein bisschen gewartet, wie man die ganze Situation dann löst.
Es ist ja nichtsdestotrotz so, wenn schon so anfängt, dann wird's halt auch nicht besser. Zweite Etappe wieder wie schon so oft in dieser Saison und der letzten Saison Alexander Christoph Sprintankunft rausgehauen. Man kann jetzt vielleicht sagen, dass er nicht die allergrößten Konkurrenten bei dieser Sprintankunft hatte. Greipel unter ferner liefen. Aber was mich gefreut hat, Heinrich Hausler wieder dabei.
Genau, auch mal wieder ein besseres Ergebnis. Vierter Platz, ja, das ist ganz gut.
Lass uns mal einfach so die ersten Etappen. Sprintankünfte, zweite Etappe, endlich auch schön. Sieg von André Greipel. Bitte?
Richtig, Degenkolb diesmal den Sprint besser platziert. Also bei der zweiten Etappe ist er zu früh angetreten und hat es einfach nicht durchziehen können. Bei der dritten Etappe hat er den Sprint besser platziert und besser getimt. Dann hat es dann auch zum Podium gereicht. Generell schön zu sehen, dass man sieht, es gewinnt auch mal immer ein anderer und die Leute unter den Top Ten oder von den Platzierungen, der ändert sich auch viel. Also da gibt es nicht wirklich so eine klare Rangliste, wo man sagen kann, okay, das ist der überragende Sprinter und der gewinnt alles. Finde ich immer ganz schön.
Mhm. Und insbesondere bei dieser Rundfahrt war es jetzt auch so, also dritte Sprintankunft, dritter Sieger. Also wirklich alles, und an dem Tag spielten Degenkolb keine Rolle, an dem Tag spielten Greipel keine Rolle. Ich kann den Namen nicht aussprechen, der bei der zweiten Etappe Zweiter wurde, Arnaud Demar. Oui, oui. Im dritten Tag.
Aber den sollte man kennen auf jeden Fall.
Ja, kennen, aber ich kann sie trotzdem nicht aussprechen. Ich kann ja keine fremden Sprachen aussprechen.
Arnaud Demar ist schon relativ gut ausgesprochen. Ich bin jetzt natürlich auch kein Franzose, aber...
Bist du nicht still? Also auch wieder kunterbunt gemischt, und das spricht dafür auch ein bisschen dafür, dass die Dichte bei den Sprintern dieses Jahr sehr, sehr gut, sehr, sehr groß ist. Wird sich zeigen, ob das natürlich dann auch bei den großen Rundfahrten sich so bestätigt. Vierte Etappe, Richie Porte hat dann einen rausgehauen. Keine großen Abstände, aber es hat zumindest für den Sieg auf dieser über 200 Kilometer langen Etappe gereicht.
War eine grandiose Etappe, fand ich. Grandioser Schlussanstieg. Also war richtig, richtig spannend und schön anzuschauen. Team Sky mit einer absolut geilen Taktik, muss man sagen. Die haben einige Kilometer vor dem Ziel das Tempo in die Hand genommen, haben da einen Helfer nach dem anderen verbraten. Mhm. Nicholas Roach hat dann nochmal Tempo gemacht. Und als Nicholas Roach nicht mehr konnte, hat Geraint Thomas angegriffen. Hat sich mit zwei, drei anderen Fahrern abgesetzt. Im Hintergrund konnte Richie Porte ein bisschen lauern, ein bisschen lutschen, sage ich mal. Ein Van Garderen hat versucht nachzusetzen, ein Kwiatkowski war sehr aktiv. Als man dann wieder dran war an Geraint Thomas, ist einfach Richie Porte angetreten. Geraint Thomas war der Einzige, der ihm da folgen konnte, und so gab es einen grandiosen Doppelsieg. Kleine Anekdote am Rande, man hat mal wieder gesehen, was die Movies da wirklich wieder für Quatsch machen. Also Ruben Fernandes, der da angegriffen hatte von den Movies, als TJ Van Garderen ihn von hinten überholt hat, Ruben Fernandes schaut in die andere Richtung, guckt sich nach hinten um, tangiert Van Garderen und legt sich am Berg einfach mal aufs Maul. Also auch was ich so oft noch nicht gesehen habe.
Das ist auch gar nicht, also mir ist das einmal passiert, dass ich am Berg gefallen bin. Und ganz ehrlich, das ist auch gar nicht so ungefährlich. Weil du bist natürlich, die Wahrscheinlichkeit, dass du gar nicht so schnell bist, ist natürlich größer, aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass das ganze Rad so ein bisschen so hoch steht halt, das ist gar nicht so ungefährlich. Also frag den Markus, der ist ja letztes Jahr zweimal gestürzt, der hört gerade zu, glaube ich, der wird dir bestätigen, langsames Fahren bedeutet nicht unbedingt, dass man unsicherer, dass man sicherer stürzt. Ne? Also das ist nicht so einfach.
So oft hat es mich noch nicht jetzt erwischt, dass ich hingefallen bin, aber wenn ich ein bisschen schneller unterwegs bin, finde ich hinfallen fast angenehmer als jetzt wirklich aus dem Stand. Allein, weil man sich auch mehr Gedanken machen kann.
Ja, genau, genau. Ey, das stimmt. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ja, man hat mehr Zeit, darüber nachzudenken. Was passiert jetzt mit mir?
Ja, genau. Auf dem Rad, wenn man ansonsten fällt, passiert einfach ganz, ganz viel instinktiv. Und also so ganz normale Körperreflexe einfach einsetzen. Und sobald man Zeit hat, sich Gedanken zu machen, versucht man vielleicht doch noch irgendwas bewusst zu machen, was vielleicht dann im Endeffekt nicht ganz so klug ist.
Man versucht, den Instinkt zu überlisten, meinst du?
Ja. Mhm. Okay. Kann ich mir schon vorstellen. Ist ja generell was mit Intelligenz einhergeht, dass man instinktives Verhalten versucht, ein Stück weit einzudämmen oder versuchen zu beherrschen.
Ja, das stimmt.
Ich meine, Ich geh jetzt sag mal von aus, du gehst ja auch auf die Toilette und pinkelst nicht permanent immer vor den nächsten Baum. Also das ist ja.
Hä? Den Vergleich musst du mir jetzt aber mal kurz erklären.
Naja, ich sag mal so, instinktiv wäre es doch jetzt so, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist und musst pinkeln, würdest du einfach pinkeln. Wir als Menschen wissen jetzt aber, okay, das macht man nicht, also sucht man sich eine Toilette. Im Regelfall jetzt mal. Ist jetzt vielleicht ein bisschen nicht so der ganz passende Vergleich, aber...
Ja, das ist aus deiner irgendwie eine Gedankenwelt, das Christi kein anderer nachvollziehen kann. aber okay, gehen wir einfach mal weiter.
Ist, glaube ich, besser.
Ja, das hat alles nicht stattgefunden. Keiner hat es gehört.
Nein,
ja, Schwein drüber. Nächste Etappe. Also Richie Porte, Team Sky, Doppelsieg mit Thomas und Porte. Interessant finde ich, Porte hat, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht, ob du das wusstest, und ich hoffe, ich verwechsel ihn jetzt nicht, dass er im Winter sehr viel Zeit auch im Pool wieder verbracht hat. Er ist ja ursprünglich Triathlet. Oder kommt vom Triathlon ursprünglich und ist früher halt auch viel geschwommen und hat in diesem Winter sehr, sehr viel Zeit im Pool verbracht und ist, glaube ich, den Wert von 27 Kilometer pro Woche geschwommen. Also so auch mal als Ausgleich, um mal was anderes zu machen, als immer nur im Winter auch stumpf seine Fahrradkilometer abzuspulen. Auch fand ich ganz interessant. Also vielleicht auch mal so aus den Biografien der einzelnen Radfahrer, dass da nicht nur immer im Winter Rad gefahren wird. Es gab ja auch zum Beispiel, ich glaube, wer hat mir das denn erzählt? Es gab doch irgendeinen, der viel Schneewandern geht und da gibt's ja die unterschiedlichsten, ich sag's mal vorsichtig, Ansätze, was man im Winter alles machen kann. Port wohl als Schwimmer unterwegs. Ja, dann fünfte Etappe, wieder eine Sprintankunft mit den, ja, ich sag mal, wieder nicht üblichen Verdächtigen. Ich versuche mich jetzt gar nicht erst an den Namen, die dort gewonnen haben. Michael Matthews am Platz 3, den kann ich noch aussprechen. Aber ansonsten, nun ja.
Ja, war so ein leichtes Uphill-Finish am Ende. War recht spannend, also ich hätte Degenkolb ein bisschen weiter vorne erwartet, muss ich sagen. Der Sieger für mich dann doch ein bisschen überraschend, also mit einem Davide Cimolai hätte ich jetzt nicht unbedingt als Sieger gerechnet. Da hätte ich jetzt wirklich Michael Matthews dann doch ein Stück weit höher eingeschätzt. Naja.
Das will man machen. Sechste Etappe. Gehen wir mal ein bisschen weiter durch. Tony Gallopin. Abgeschossen.
Ja, genial gemacht.
Ja, berichte.
Also es war eine Etappe, auf der schon relativ früh eine sehr, sehr große Gruppe wegging. Das waren so bis zu 30 Fahrer. Und da war wirklich richtig, richtig viel Betrieb. Mhm. Hinten raus ist das Feld immer ein Stückchen näher gekommen. Und Gallopin hat sich dann wirklich schon 30, 40 Kilometer vor dem Ziel abgesetzt. Und hat das dann auch wirklich beständig seinen Vorsprung ausgebaut und konnte am Ende dann auch nicht mehr eingeholt werden. Also wirklich zu meiner Überraschung. Und hat damit auch Gelb übernommen. Also ganz, ganz starke Leistung. Vielleicht so ein bisschen ähnlich wie seine Leistung damals, als er San Sebastian gewonnen hat, als er sich auch früh vor dem Ziel nochmal absetzen konnte und das durchziehen konnte.
Aber hattest du denn, also Richie Porte hatte anscheinend ja immer so ein bisschen ein Auge darauf oder hat sich ja zumindest, er ist mit der zweiten, ja, war das zweite dann das Hauptfeld oder er ist mit der zweiten großen Verfolgergruppe ins Reingekommen, eine Minute Rückstand. Meinst du, das war schon so kalkuliertes Reinfahren, so nach dem Motto, okay, bei dem, was noch kommt, hole ich mir das Trikot wieder zurück? Oder war das so nach dem Motto, okay, das kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen?
Er kontrolliert was auf keinen Fall. Er ist in der Abfahrt vom letzten Anstieg ist er gestürzt und deshalb in diese zweite Verfolgergruppe zurückgefallen, sonst wäre er in der ersten Verfolgergruppe.
Siehst du, das war mir nicht bekannt. Das hatte ich nicht mitbekommen.
Danke. Das gleiche bei dem Garen Thomas, den es auch erwischt hat, der ist auch hingefallen, sonst wäre der auch in der ersten Verfolgergruppe gewesen. Das war im Endeffekt, dass diese zwei Sky-Fahrer zurückgefallen sind, das große Glück von Michael Kwiatkowski. Okay. Weil er und sein Team hat an dem Tag jetzt nicht wirklich eine Glanzleistung vollbracht. Also er hat zweimal versucht, an einem Anstieg bzw. in der Abfahrt davon sich abzusetzen von den Skys. Sky-Fahrern. Das hat er dann auch mit Teamkollegen immer wieder geschafft, mit einem Toni Martin, Michael Golasch oder auch einem Julien Alaphilippe.
Hat sich immer wieder gefallen. Darf ich an dem Punkt kurz einhaken? Und das ist wieder, finde ich, so eine Aufgabe. Da kann man Toni Martin gar nicht genug Geld für geben, dass er im eigenen Team ist. Für solche Aufgaben gibt es, glaube ich, kaum einen besseren Fahrer, der sich selber zurückstellt und für seinen Kapitän in solchen Situationen ackert. Zeit fahren und den eigenen Kapitän beim Ausreißversuch oder bei dem Versuch, Distanzen zu schaffen, unterstützen. Alleine, da braucht Toni Martin, finde ich, gar nicht irgendwelche eigenen Ambitionen haben. Mit diesen zwei Aufgaben alleine schon verdient er sich so viel Respekt und verdient er hoffentlich auch genug Kohle, dass er gar nichts anderes braucht, oder? Um vielleicht nochmal den Bogen zum Anfang zu spannen und Toni Martin.
Würde ich dir zustimmen, wenn sowas auch mal klappen würde. Klappt es aber leider nicht.
Ja, aber da kann er oft nichts für. Das ist ja nicht seine Schuld.
Und es war jetzt nicht das erste Mal, dass man so eine Aktion erlebt hat. Also Kwiatkowski hatte dann zweimal zusammen mit seinen Teamkollegen so 30 Sekunden Vorsprung, wurde ständig wieder eingefangen. Und das Ende vom Lied war, dass er am letzten Anstieg etwas entkräftet war und den Topfahrern nicht mehr folgen konnte. Mhm. Ja, ich glaube, so ein Kwiatkowski ist dann doch so ein Mann, der kann Zeit fahren über einen relativ langen Zeitraum. Der kann auch mal einen Anstieg oder so einen Klassiker vorne mit reinfahren, wenn er quasi immer über kurze Distanzen mal Vollgas geben muss. Aber ich glaube, es ist kein Fahrer, der über 100 Kilometer da gefordert werden kann. Mhm. Wenn man sich erinnert an die Etappe letztes Jahr bei der Tour mit dem Ziel La Planche de Belfier, da hat Toni Martin mit Kwiatkowski am Hinterrad ja schon mal was Ähnliches gemacht.
Genau.
Toni Martin fuhr 80 Kilometer im Wind, Kwiatkowski 80 Kilometer nur dahinter. Das Ende vom Lied am letzten Anstieg, Kwiatkowski konnte den anderen Fahrern in der Ausreißergruppe, in dem Fall Rodriguez, nicht folgen, ist sogar noch hinter die ganzen Fahrer aus dem Favoritenfeld zurückgefallen. Ja, zwei Fahrer verheizt.
Ja, aber das kann man ja. Aber das kann man ja Toni Martin nicht zum Vorwurf machen. Ne? Ich wollte jetzt eher auf ihn eingehen als auf Kwiatkowski, der natürlich dann abliefern muss. Aber er ist ja auch noch jung, sage ich ja immer.
Vielleicht wäre da wirklich das Bessere gewesen, einen Toni Martin 50, 60 Kilometer vom Ziel in die Attacke zu schicken, hinten zu schauen, ob ein Kwiatkowski den anderen Favoriten folgen kann. Und wenn er dann nicht folgen kann, dann kann man vielleicht so einem Toni Martin sagen, hey, warte mal die Minute auf Kwiatkowski und helf dem. Aber so hat man sich komplett isoliert, weil man die ganzen Helfer vorher schon verheizt hatte. Und Kwiatkowski hat Zeit eingebüßt. Er hatte großes Glück, dass die Sky-Fahrer eingeholt wurden durch ihre Stürze. Ansonsten hätte das noch übler ausgehen können für ihn.
Die Frage ist dann jetzt einfach, die sich längerfristig stellt, wie kriegen wir dich bei Quickstep ins Teamauto als sportlicher Leiter?
Nö, da will ich gar nicht hin. Ich glaube, es gibt andere Teams, die eher Bedarf hätten.
Nein, es gibt andere Teams, die genauso viel Bedarf hätten, aber wo du lieber hinwollen würdest.
Richtig. Ja.
Am Ende also, um den Bogen wieder zurück zum Rennen zu spannen, Einzelzeitfahren, nochmal kurzes Zeitfahren, also keine 10 Kilometer lang. Und Richie Porte hat das dann abgeschossen und hat genug Zeit wieder gut gemacht auf Galopin. Wie spricht man den genau aus? Galopin?
Galopin. Ich glaube, das üben wir dann am Wochenende in Berlin.
Galopin.
Jetzt hörst du dich an, wie als hättest du Zahnschmerzen.
Galopin.
Bitte öffnest du mal ihren Mund ganz weit. Ja.
Also, er hat genug Zeit zwischen sich und den anderen Toni gebracht. Der andere Toni wiederum ist Vierter geworden. Also insgesamt Richie Porte völlig zu Recht das Ding nach Hause gefahren und wieder mal auch in diesem Frühjahr eine beeindruckende Leistung durch einen Sky-Fahrer.
Richtig, also er hat seinen Erfolg von 2013 wiederholen können. Mhm. Ganz stark auch diesmal ein zweiter Sky-Fahrer, der dann noch Fünfter wurde mit Garen Thomas. Das sollte man auch mal beachten. Also ja, Toni Martin, vierter Platz bei einem Bergzeitfahren in Anführungszeichen. Es ging da doch auf diesen 10 Kilometern so 400, 500 Höhenmeter hoch. Also nicht ganz das, was Toni Martin vielleicht jetzt wirklich so liegt. Was mich gefreut hat, so Raphael Valls, der ja wirklich im Oman die Rundfahrt gewonnen hat, der hat seine Form bei Paris-Nizza bestätigen können und wurde dann der Endabrechnung Achter. Also vielleicht ist das ein Mann, mit dem man dieses Jahr vielleicht auch bei einer dreiwöchigen Rundfahrt mal in den Top 15 rechnen kann.
Zumindest hat ist nicht das passiert, was wir so im allerschlimmsten Fall befürchtet haben, dass das jetzt eine One-Hit-Geschichte wird und sich hinterher wieder Fragen auftun, wie konnte es dazu kommen, sondern dass er vielleicht wirklich mit einer deutlich besseren Form wieder in dieser Saison reingestartet ist. Wird Richie Porte jetzt der... Wir hatten ihn ja schon mal im letzten Jahr, nachdem Froome ausgeschieden war, habe ich sofort gesagt, natürlich als Sympathisant des Team Sky, jetzt kommt die Porte-Time. War das zu früh für ihn? Und dieses Jahr ist er mit ein bisschen mehr Reife wieder auf dem gleichen Niveau, aber auch nervenstärker?
Ja, das Problem von Richie Porte letztes Jahr oder generell bis jetzt war, dass er immer so einen ganz schlechten Tag mit dabei hatte. Den hatte er 2013 bei der Tour, den hatte er 2014 bei der Tour und da geht's eben drum, dass er diesen einen Tag vielleicht lernt, mal nichts mehr zu haben oder was dafür zu tun, dass er ihn nicht mehr hat. Ich weiß nicht, ob man da im Training dagegen was machen kann oder ob man einfach schauen muss, dass es auf manchen Etappen vielleicht nicht geht und damit einfach die anderen Etappen, die noch kommen, weiß ich nicht. Vermeintlich will er ja den Giro fahren. Und da ist die Konkurrenz ja, jetzt auch nicht ganz so schwach. Ja, vielleicht ist es dann doch eher so der Typ für einwöchige Rundfahrten mit einem Zeitfahren.
Also die Frage, kann man das trainieren? Zumindest kann man es, denke ich mal, nicht so trainieren, wie man seine Beine trainieren kann und seine Leistung trainieren kann. Ich meine, das... Es ist immer die Frage, Psychocoaches, ja oder nein, und das Ganze drumherum, das psychologische Training, was eine Zeit lang sehr gehypt wurde, dann wieder so nach dem Motto, lass den Fahrer den Kopf in Ruhe. Ich glaube, da wäre er so ein Kandidat für vielleicht. Aber er ist ja auch noch, wie alt ist Richie Porte eigentlich?
Müsste ich jetzt noch schon.
30? Ja, dann hat er ja jetzt...
Er ist ein 85er Jahrgang.
Dann hat er ja jetzt auch noch 2, 3, 4 gute Jahre, wo er da beweisen kann, dass das problemlos in so eine Rolle schlüpfen kann. Warten wir mal ab und auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Frühjahr wieder und verdientermaßen der Sieger bei Paris-Nizza. Sprung rüber.
Halt, stopp. Wir müssen noch über was ganz Wichtiges reden. Wir haben ja da mal wieder so eine Wette laufen gehabt.
Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich kenne sie gar nicht. Wir haben hier eine Tonstörung in der Leitung. Hallo?
Ob du dich daran erinnerst?
Ich höre dich nicht.
Aber es gab da so einen Fahrer, der auch eben aus diesem überragenden Team Sky kommt,
ja,
der auch diese Rundfahrt schon mal gewonnen hat, und zwar im Jahr 2012. Der Name dürfte einigen bekannt sein. Sir Bradley Wiggins, ja, der von dir sehr, sehr hoch eingeschätzte Fahrer, dem du den Sprung in die Top 10 zugetraut hast.
Absolut.
Ich habe dir ja davor schon gesagt, no way. Und ja, ich glaube, er lag nach einigen Etappen jenseits der Top 100 und ist dann vor der Schlussetappe sogar ausgestiegen.
Ja, das mag sein. Aber ich habe auch, wenn du dir die Folge gerne nochmal anhörst, sinngemäß etwas gesagt, ich tippe ja nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen. Ich wünsche ihm.
Das kannst du natürlich als Ausrede immer geltend machen, aber das
absolut
ist nicht helfen, wenn es darum geht, deine Wettschulden einzulösen.
Um was haben wir denn gewettet?
Um ein Bier im Aufsturz.
Dann muss ich das umsetzen. Das ist natürlich klar. Ich hoffe, es gibt da einen Kölsch, weil es darf natürlich immer derjenige, der die Wette verliert und das Bier bezahlt, aussuchen, was es sein wird.
Ich hoffe, es von der Größe zumindest ein richtiges. Also ich will ein Bier und ich will kein Fingerhut.
Ja, ja. Aber in der Tat, er hat nicht abgeliefert. Gut, brauche ich mich gar nicht rausreden oder es schlecht besser machen, als es ist. Aber ich sag ja immer, ich wünsche ihm einfach so viel Erfolg wie möglich bis Paris-Roubaix und dann einen glorreichen Abschluss. Und dann habe ich den Fahrer ja auch wieder er wird in meinem Herzen dann bei der am Zuckerhut die Plätze holen. Und ich bekomme jetzt zumindest aus dem Chat noch die Rückmeldung, dass er viel im Wind gearbeitet hat für Porte.
Also ja, das haben Helfer so an sich. Und als Helfer ist er ja in die Rundfahrt gegangen. Von daher war eine hohe Platzierung im Gesamtklassement ja nicht zu erwarten.
Ja, und das ist ja auch nicht schlimm. Also ich bin ja auch jemand, der seine Wettschulden dann einlöst. Und das ist jetzt halt dann so passiert. Das ist aber auch okay. Also ich sag ja, ich tippe mit dem Herzen und nicht mit dem Verstand. Und bei Tirreno Adriatico, die ich bei der vorletzten Folge übrigens falsch geschrieben habe, in unseren Shownotes, wo du mich wüst für beschimpft hast, vollkommen zu Recht. Da hatte ich jetzt keinen, sag ich mal, Favoriten der Herzen so dabei. Ich bin ja ein bisschen, mag ich ja den Cancellara oder mochte ich ihn früher ganz gerne. Diesmal würde ich sagen, bin ich eigentlich. Was war das denn?
Ich habe keine Ahnung, mir hat es gerade geklingelt, aber eigentlich erwarte ich niemanden mehr, von daher.
Doch, mach mal auf, vielleicht wird das lustig.
Oh nein, das mache ich jetzt nicht. Also ich erwarte jetzt wirklich niemanden mehr.
Vielleicht ist das der Mann mit dem Lottokoffer und du kriegst 2 Millionen und das können wir am Wochenende in Shampoos und weiß der Geier was investieren. Na gut, dann nicht. Wie war es denn in Italien? Ja genau, aus dem Chat kommt schon die Rückmeldung. Die Polizei steht vor der Tür. Haben wir was über irgendwen Böses gesagt? Heute nicht, ne? Ich dachte, über Mollema schimpfst du erst jetzt bei Tirreno.
Ehrlich gesagt, muss ich über ihn nicht schimpfen, weil ja, es gab dann doch noch einen, der besser war. Das war natürlich der große Vorteil für mich. Und das war auch nicht das erste Mal so. Also da hatte ich mich ja schon bei der Murcia-Rundfahrt bedankt bei Rein Taramel von Astana und jetzt dann wiederum bei Nairo Quintana, der Goldjunge vom Team Movistar. Der einzige bei Movistar, auf den man wirklich Geld setzen könnte.
Schon fast muss. Aber da kommen wir später zu. Gehen wir mal ganz schnell die Etappen durch und dann vor allen Dingen, denke ich mal, ist eine Etappe ganz herausragend, oder? Einzelzeitfahren, erste Etappe. 5 Kilometer Einzelzeitfahren, Prolog. Was soll man da groß sagen? Mallory von Movistars gewonnen. Cancellara Zweiter, Van Avermaet Dritter. Die Abstände sind nicht groß, aber das war ja auch nicht anders zu erwarten bei so einer kurzen Geschichte.
Ja, Mallory hat dieses Jahr auch schon Toni Martin geschlagen, also mit dem ist wirklich zu rechnen gewesen. Cancellara hat sich im Nachhinein sehr, sehr geärgert, aber konnte dann, um es schon vorwegzunehmen, konnte sich auf der Schlussetappe revanchieren und hat da seinen Sieg einfahren können. Im Vorfeld hatte man es so ein bisschen ja auf die Revanche Contador gegen Froome gehofft. Also sie waren ja beide eigentlich eingeplant für das Rennen und in Andalusien haben sie sich ja schon mal da so richtig bekämpft. Mhm. Froome hat jetzt aber dann das Rennen dann doch nicht antreten können. Von daher ist das so ein bisschen ausgefallen. Ja, und Contador war auch nicht ganz auf der Höhe. Also im ersten Zeitfahren hat er so ein bisschen enttäuscht. War er doch einige Sekunden hinter manch einem Mitkonkurrenten. Und am Ende hat es dann auch nicht zu mehr als Platz 4 gereicht.
Ist er in schlechter Form oder hat er einfach keinen Bock gehabt, weil ihm so ein bisschen dadurch, dass ihm Platz 5 sogar in der Gesamtwertung. Oder fehlt ihm ein bisschen so sein großer Konkurrent und er ist deswegen halbherzig. Das wäre auch eine relativ unsport. So kennt man ihn eigentlich nicht. Also wenn der Contador antritt, dann will er auch gewinnen. Aber das fing ja schon beim Prolog, wenn wir es mal Prolog nennen wollen, fiel es ja schon, wo ist er da überhaupt gelandet? Also ich versuche ihn gerade zu finden in der Liste, aber er ist so weit hinten. 67. im Gut, 19 Sekunden ist jetzt nicht viel, aber trotzdem, 67. ist 67. Wann ist das letzte Mal im Einzelzeitfahren Contador nicht unter die Top 50 gekommen?
Das weiß ich jetzt nicht.
Nee, das hätte mich jetzt auch gewundert. Das war eine rhetorische Frage. Es ist lange her. Also, Einzelzeitfahren, Cancellara vorne. Zweiter Tag, Sprintetappe und ich hatte ja die ganze Zeit so immer gedacht, naja, da wird schon relativ viel der Sagan abschießen. Zweiter Platz hat er zumindest gemacht. Hat dabei, und auch da ist es wieder so ein Sprinterfeld gewesen, so was sehr, sehr breit aufgestellt war.
Also auch nicht zu vergleichen mit dem von Paris-Nizza, muss man auf jeden Fall mal sagen. Also da sind echt Fahrer dabei, selbst nur Roger Kluge, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, das ist jetzt kein Top-Sprinter und der hat es immerhin auf Platz 7 gepackt. Mhm. Ein Sam Bennett, Dritter, Jens de Buschere, Erster. jetzt auch keine Fahrer, die zu den Top-8-Sprintern der Welt jetzt wirklich gehören.
Ja,
Fahrer,
absolut.
Die immer mal wieder an einem guten Tag vielleicht mal wirklich in die Top 5 mal vordringen können, aber waren jetzt auf dieser Etappe wirklich schon einige, jetzt nicht No-Names vorne mit dabei, aber Fahrer, die man jetzt beispielsweise bei einer Tour-Etappe jetzt nicht unter den Top 5 jetzt wirklich erwarten würde.
Gewundert hat mich ein bisschen der Mark Renshaw, der nur Zehnter geworden ist. Hätte ich jetzt gedacht, okay, bei so einem Starterfeld, dass er da schon weiter vorne kommt, aber im Sprint kann alles passieren und nichts. Am nächsten Tag dann dritte Etappe, wieder Sprintankunft und auch wieder ziemlich gemischt alles.
Richtig schöne Etappe, also das war ein Rundkurs, der war 11 Kilometer lang und es ging so den letzten Kilometer mit dem Schnitt 5% hoch. Auch wenn man sich die ersten 5 Namen anschaut, mein Gott, das könnte 1:1 jetzt das Podium der Flandern-Rundfahrt sein und keiner würde es.
Oder Strade Bianchi.
Oder auch das, also wirklich ganz, ganz große Namen vorne dabei. Und man sieht auch wieder die Fahrer, die man schon bei der Strade oder ja bei anderen großen Klassikern vorne gesehen hat, die sind auch hier wieder vorne. Mhm. Ganz, ganz große Etappe. Simon Geschke auf der Etappe noch Sechster, also hinter den ganz Großen wäre er dann quasi der Nächste, der dann noch nachrücken konnte, zwar schon mit einem gewissen Abstand, allerdings trotzdem tolles Ergebnis. Leider hat er sich dann das Schlüsselbein gebrochen.
Ja, damit ist er jetzt auch erstmal raus. Wird, ich vermute mal, bei den ganzen belgischen Klassikern nicht mehr zur Verfügung stehen.
Ja, die belgischen Klassiker sind jetzt sowieso nicht ganz so seins. Er ist dann doch so ein Fahrer, ja, am ehesten von den ganzen Klassikern taugt ihm das Amstel Gold Race. Da ist der letzte Kilometer flach. Da kann er dann auch mal mit einem schnellen Finish da noch ein gutes Ergebnis rausfahren. Hat er letztes Jahr auch schon geschafft, da war er gut dabei. Alles andere ist dann vielleicht dann doch ein Ticken zu hart. Vor allem Flash Wallon ist ein Stückchen zu hart. Bei Ludwig Bastoni sind dann vielleicht die Anstiege dann schon ein bisschen zu lang. Aber gerade Amstel Gold Race, es ist schade drum. Ich weiß nicht, ob er es bis dahin wieder schafft. Schlüsselbein 4 Wochen ist schon möglich.
Ja, aber ich
wäre es natürlich besser, wenn Amstel Gold Race der letzte Klassiker wäre.
Definitiv. Vierte Etappe, auch wieder eine Etappe über 200 Kilometer. Muss ich gestehen, habe ich gar nicht so viel mit. Also ich habe die meisten Etappen so zumindest nachlesen können. Von der vierten weiß ich so gut wie gar nichts.
Ja, hinten raus, grob gesagt, waren 2 Anstiege, die ich meine sogar, es war eine Runde, so ein Anstieg, 3-4 Kilometer lang, meine ich. Und bei der letzten, also war es ein bisschen Klassiker-Charakter hinten raus, vielleicht auf dem letzten Anstieg hat Wouter Poels attackiert, konnte sich absetzen, alle anderen haben sich so ein bisschen angeguckt, nicht gleich nachgesetzt und er ist dann durchgekommen. Die Attacke sah schon richtig stark aus und im Zielsprint der Verfolgergruppe dann Rigoberto Urán vor Joaquim Rodriguez. Ja, die Abstände waren jetzt noch nicht so groß und am nächsten Tag stand der Monte Terminillo, den man vom Giro kennt, an. Also da war noch nichts vorentschieden.
Aber, und das war für uns, oder so sehe ich es zumindest, der große Höhepunkt dieser Etappe, die fünfte, der Rundfahrt, die fünfte Etappe. Mit einem der eindrucksvollsten Bilder, finde ich auch, der bisherigen noch einigermaßen jungen Saison. Zumindest eins von den Bildern, die sich mir jetzt schon einbrannt. Der kleine kolumbianische Kaffeepflücker fährt durch den Schnee.
Richtig. Und das richtig erfolgreich. Also der
richtig, richtig schnell.
Eine Attacke und die saß. Und das hat er durchgezogen. Also nicht umgeblickt und einfach ab nach vorne und beeindruckend.
Ja, also beeindruckend ist fast schon zu wenig. Also das war ganz groß. Und seit diesen Bildern und dieser Etappe muss ich gestehen, das wird echt hart für Froome und Contador, wenn die den Jungen schlagen wollen dieses Jahr. Ich guck gerade mal nach, während wir hier aufnehmen. Wie denn so die Wetten eigentlich jetzt stehen? Das hätte man mal gucken sollen. Vielleicht hat ja einer der Hörer irgendwie so eine Art Tool. Oder gibt es so eine Art Tool, wie man den Verlauf von Wettquoten, beziehungsweise deren Veränderung? Ja, genau. Wie sich so die Quoten verändern über einen langen Zeitraum. Weißt du, dass du sagst, okay, vor diesem Tag waren war der Sieg von der Tour, stand die Quote für Contador so und für Chris Froome so und für so und so so. Und so hat sich das geändert. Was würdest du denn schätzen, ohne nachzugucken? Ich sag dir jetzt vier Namen, und zwar in bewusst alphabetischer Reihenfolge des Vornamens.
Hast du gerade so Quoten da?
Ja, genau. Ich habe gerade die Quote, die aktuelle, jetzt von gerade. Und ich sag dir vier Namen in der Reihenfolge der Vornamen, also dass du jetzt nicht von der Reihenfolge, die ich jetzt sage, darauf schließen kannst, ja, das ist also schon mal ausgeschlossen. Und du sagst mir die Reihenfolge, wie die Quote gerade ist. Also sozusagen, der wird Erster, der wird Zweiter, der wird Dritter, der wird Vierter, ja? Alberto Contador, Chris Froome, Nairo Quintana und Vincenzo Nibali.
Also wie es nach den Quoten steht oder wie ich schätzen würde, dass es ausgeht?
Wie es nach den Quoten steht.
Ich würde schätzen, Chris Froome, würde ich jetzt schätzen, wird auf die 1 getippt. Mhm. Ich würde schätzen, Contador wird auf die 2 getippt. Dann würde ich schätzen, dass Nibali auf die 3 und Quintana auf die 4 getippt wird.
Fast richtig. Chris Froome ist in der Tat auf die 1 getippt mit einer Quote von 1:3. Auf der 2 ist Quintana. Und zwar ganz knapp dahinter mit 1:3,25. Dann kommt Contador erst mit 1:4, wo ich auch schon finde, dass sozusagen zumindest ein kleiner Abstand ist. Und dahinter dann schon mit deutlich größerem Abstand Nibali. Also diese Leistung von Quintana war wohl auch auf die Wetten so nachhaltig und beeindruckend, dass mittlerweile Contador nur noch in Anführungszeichen auf dem 3. Platz gesehen wird. Was ich wirklich schon, ich will nicht sagen Indiz, aber das ist schon eine Aussage. Und vor allen Dingen spielt vielleicht auch noch ein bisschen so die Rolle, seine Leistung halt gerade jetzt bei Tirreno Adriatico. Ne? Froome hat, wie soll man sagen, ne, der hat sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, aber der hat halt auch keine schlechte Leistung gebracht. Und Contador scheint ja zumindestens.
Gut, man muss jetzt auch berücksichtigen, wie das Rennprogramm ausschaut. Ein Contador will den Giro fahren. Wenn er den Giro fährt, wird er die Tour nicht auf gleichem Niveau wie den Giro fahren können. Irgendwo wird er Abstriche machen müssen, ob er dann vielleicht in den Giro mit 90% reingeht oder bei der Tour irgendwie noch versucht, sich zu retten. Das weiß man nicht, aber so eine dreiwöchige Rundfahrt verkraftet man nicht so schnell und nicht so leicht. Also ja, dazu muss man sehen, es gibt wieder eine Kopfsteinpflaster-Etappe. Nibali hat letztes Jahr gezeigt, dass er da sehr, sehr gut zurechtkommt. Einem Chris Froome hat das letztes Jahr nicht ganz so getaugt. Und sollte es da dieses Jahr regnen, wage ich zu prognostizieren, dass auch ein Chris Froome dieses Jahr da ein bisschen Rückstand fressen wird.
Aber kommen wir jetzt vielleicht noch erstmal zurück zu Tirreno. Also Quintana wirklich herausragend an dem Tag. Danach die kurz oder als Zweiter auf dieser Etappe, dein Freund Bauke. Danach schon dann in einer Gruppe von 5-6 Fahrern die typischen Verdächtigen schon fast. Rodriguez, Uran, Contador, Pino, Adam Yates, Posavino. so die Leute, die man auch fast ein bisschen erwartet hätte. Aber man muss dazu sagen, nochmal, um das Ganze einzuordnen. Also wirklich schlimmes Schneetreiben an dem Tag. Also es war echt, also man hätte sich jetzt nicht gewundert, wenn die Etappe auch zwischendurch abgebrochen hätten, oder? Hättest du dann irgendwie gesagt, ja, Mai.
Ja. Gut, ich sag mal, sie hätten mit Sicherheit drüber nachgedacht, wenn es danach noch eine Abfahrt gegeben hätte. Dann mit Sicherheit.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ich denke, bergauf ist jetzt so Schneefall nicht ganz so tragisch, vor allem wenn es frischer Schneefall ist und der jetzt noch nicht so verdichtet ist oder so, nicht wirklich glatt ist und man da noch vernünftig fahren kann, geht's schon, zumal dieser Schneefall ja auch erst recht spät dann wirklich eingesetzt hat. Also da hat man dann vielleicht doch gedacht, okay, diese 3 Kilometer bergauf am Ende, die kriegen wir auch noch irgendwie so hin, so Ziel versetzen, hätte da nicht wirklich Sinn gemacht. Und ich habe jetzt im Nachhinein, aber ich weiß nicht, hast du da irgendwelche Meldungen gehört, dass Fahrer das grenzwertig oder kritisch fanden?
Nein, ich weiß, das und genau das ist auch, wir sprachen ja schon mehrfach darüber, so Verantwortung von Veranstaltern, so wie damals bei dieser Polen-Rundfahrt, die Geschichte der Tag. Es hat sich kein Fahrer hinterher groß beschwert. Ich dachte nur immer die Armen, boah, weil das sah wirklich so bitterkalt aus. Wahrscheinlich war es noch gar nicht mal so bitterkalt. Ich bin selber am Wochenende hier im Bergischen Land mit auch einem unserer Hörer unterwegs gewesen. Und da hat es zwischendurch auch so ein ganz kleines bisschen geregnet, so gefisselt. Da war man auch echt ein bisschen froh, so nach dem Motto, oh, jetzt mal ein bisschen Abkühlung, wenn man viel zu warm angezogen war. Und die Jungs haben nun mal die verfügen über die beste Kleidung, die es irgendwie gibt. Und das werde ich schon ganz gut verkraften. Und ist nun mal kein Mädchensport, also natürlich auch ein Mädchensport, Mädchen treiben diesen Sport auch, aber das ist ein Sport für, wie soll man sagen, für keine Weicheier oder für die Weichesten unter uns. Und wie ist es in dem einen Buch genannt? Rennfahrerblut ist keine Buttermilch. So ist es nun mal, ne?
Und, genau, nicht mal. Ja, ich bin auch schon mal im Schnee gefahren, dann wahrscheinlich nicht mit kurzen Hosen, aber geht schon.
Ja, du fährst aber dann meistens nach Hause nachts mit 2 Promille.
Nein. Nein, also doch. Fahrradfahren unter Alkoholeinfluss, also wirklich, da muss man ganz klar sagen, nee, geht gar nicht, also da kann viel zu viel passieren.
Das stimmt, vernünftige Worte von dir. Dann nimmt man lieber seinen Porsche und fährt über den Kreisverkehr. Wie andere ehemalige Toursieger. Ja, und damit hat Quintana im Prinzip ja auch so ein bisschen den Grundstein dann gelegt für den Sieg. Also das hat er an dem Tag quasi klar gemacht.
Klar. Am nächsten Tag, ja, so ein bisschen so Schiedwetter, was? Also da, wenn ich mir so das Zielbild angucke, denke ich mir, hey, das kenne ich doch, das Bild. Nur war damals so der zweite halt erster. Hat mich so ein bisschen vom Zielfoto an Mailand Sanremo vor einigen Jahren erinnert, mit dem Sieger Gerald Ziolek. Also er scheint da wirklich ein Schlechtwetter-Spezialist zu sein. Er wurde auf der Etappe jetzt dann Zweiter hinter Peter Sagan. Also sie haben da quasi ihre Rollen getauscht. Damals wurde Peter Sagan ja bei Mailand Sanremo Zweiter. Und ich denke, ganz Team Saxo-Tinkoff war da wirklich erleichtert, dass es dann doch noch geklappt hat. Mhm. Gerade vor der Klasse.
Ciolek hat wie alle aus dieser Gegend hier einfach die Sonne so sehr im Herzen, dass er bei schlechtem Wetter den Vorteil hat, dass er ja da einfach durchkommt. Und dementsprechend braucht er kein gutes Wetter, wenn die Sonne sowieso immer bei ihm scheint. Am Ende dann nochmal ein Zeitfahren. Was Cancellara dann für mich zumindest erfreulicherweise nochmal gewonnen hat. Auch wieder kleine Geschichte, 10 Kilometer, nicht langes Zeitfahren. Aber vielleicht für ihn auch nochmal gut fürs Selbstbewusstsein vor den belgischen Klassikern.
Ja, klar.
Gesamtwertung also Platz 3, Uran. Platz 2, der Holländer, dessen Namen man nicht ausspricht, und Platz 1 völlig zurecht und damit seine Ambitionen auch bei der großen Rundfahrt der Tour bewiesen, Quintana. Und ganz ehrlich, ich freue mich immer mehr auf die großen Rundfahrten, weil jetzt es entwickelt sich für mich immer mehr zum Dreikampf. Oder zumindestens, auch wenn Contador und Froome so ein bisschen schwächeln, Quintana als der vermeintlich jüngere Herausforderer, der jetzt zusehends in die Favoritenrolle fast schon mit reingerät. Nibali als so Dark Horse, wo noch keiner weiß, wo er hinkommen wird. Also es wird immer spannender und das freut mich gerade ungemein irgendwie. Also
Sky wird halt mit einem brutal starken Team antreten. Wenn man sich mal überlegt, was die da wirklich in der Hinterhand haben. Also
es wird ein Fest.
Also ich glaube, was da finanziell dahinter steckt, das ist Also das ist wirklich so bei der Tour de France, dann wenn man Team Sky nimmt und dann vielleicht so ein Team Bretagne oder so, das ist dann wie wenn Bayern in einer Liga spielt mit einem Fünftligisten. Also da ist dann die finanzielle Kluft wahrscheinlich noch ein bisschen größer.
Ja, das ist so ein bisschen wie FC Bayern gegen 1. FC Köln.
Ich würde es vielleicht sogar noch drastischer ausdrücken. Also ich denke mal, so ein FC Köln gewinnt 1 von 30 Spielen gegen Bayern, aber ein Bretagne-Fahrer wird niemals eine Tour de France gegen einen Sky-Fahrer aus einem aktuellen
Ja, aber
Team.
das.
Man kann es nicht
Ja.
eins zu eins übertragen, ist schon klar.
Ja. Ja, aber es wird toll. Also das wird eine tolle Saison und wir hoffen, oder meine Hoffnung ist immer nur, alle bleiben gesund, keiner stürzt, keiner tut sich weh und es wird so auf der Straße ausgetragen, wie es sich gehört. Und keiner wird bei irgendetwas erwischt, was er nicht tun soll. Und zwar nicht, weil er es nicht tut, sondern weil er es einfach nicht, nicht weil er nicht erwischt wird, sondern weil er es nicht tut. So, Punkt. Kurzer Ausblick, bevor wir uns jetzt anfangen, unsere Koffer zu packen.
La Primavera.
La Primavera, die Fahrt zur Sonne.
Ja, das ist Paris-Nizza.
Ja, habe ich was verwechselt. La Primavera, das obligatorisch natürlich auf der Strada Romana endet.
Via Roma.
Via Roma. Dieses Jahr endlich mal wieder, ne? Das war ja die letzten Jahre woanders. Was macht denn die Streckenführung sonst? Haben sie mal wieder einen Berg reingenommen, einen Berg rausgenommen, einen Berg weggelassen?
Wir haben heute wir erwarten am Sonntag, also am Sonntag, nicht am Samstag. In früheren Ausgaben gab es das Rennen am Samstag. Also wirklich, Samstag hilft gar nichts, wenn man den Fernseher anschaltet, lieber Sonntag.
Lieber Samstag zu uns kommen.
Richtig, in den Aufsturz, ins Aufsturz.
Ja.
Dann erlebt man dann vielleicht am Sonntag dann auch den Absturz beim Rennen.
Oh, ja.
Ja, also wirklich wieder nahezu klassisches Mailand-San Remo. Nachdem in den 80er Jahren die Cipressa dazugenommen wurde, blieb das Rennen ja so 20 Jahre etwa gleich, also etwa Mitte des Rennens der Passo d'Urino, wobei das nicht wirklich ein Pass ist. Das ist ein 30 Kilometer lang gezogener Anstieg mit sehr, sehr gemächlichen oder mit sehr gemäßigten Steigungsprozenten. Da ist man im Bereich von 2 bis 3%, also wirklich nichts Spannendes. Und hinten raus dann die kleinen Hügelchen, die Capi. Und die zwei, ja, Hügel dann noch, Cipressa und Poggio. In den letzten Jahren war ja da auch noch der Hügel Lemani oder der Anstieg Lemani, etwa so 80, 90 Kilometer vom Ziel dabei, der immer für so eine Selektion gesorgt hat. Da er zwar auch recht kurz war, aber recht steil. Und da hatte das manchen Sprinter schon Probleme drüber zu kommen. Da wurde auch oftmals schon ordentlich Tempo gefahren. Und wenn ein Sprinter nicht abgehängt wurde, dann haben vielleicht hinten raus die Körner deswegen gefehlt. Aber dieses Jahr hat man sich entschieden, den wieder rauszunehmen. Finde ich ein bisschen schade, auch dass man der Variante, die man für letztes Jahr eigentlich vorgesehen hatte, das Finale um einen längeren oder ja auch so ein, ja, noch einen kleineren Hügel zu ergänzen, dass man der Variante jetzt im Nachhinein gar keine Chance gegeben hat, weil ich denke, das hätte das Rennen ja doch auch noch ein bisschen offener gestaltet für manch anderen Fahrertypen und man hätte vielleicht auch eher so eine Karte von Nibali gespielt, also der ja auch seit Jahren immer mal wieder versucht, das Rennen zu gewinnen.
Ich finde halt, ich bin bei allen Punkten bei dir. Andererseits finde ich es aber auch schön, dass man dieses Jahr ja nun offensichtlich wieder einen sehr sprinterfreundlichen Kurs gesteckt hat und dass man sozusagen so den einzelnen Fahrertypen, sag ich mal, immer wieder eine Chance einräumt. Also dieses Jahr vielleicht dann eher so ein Christoph, ein Sagan,
Wobei,
Cavendish.
da widersprichst du dir ja so ein bisschen, weil Christoph hat ja letztes Jahr schon gewonnen. Also da hat man ja.
Ja, aber
Wobei, letztes Jahr war es im Endeffekt ja gleiches Finale, ja.
ja, also dass man zumindest so die Gedanken hat, dass man mal immer mal wieder was Neues macht und immer wieder was anderes macht. Ich gebe dir vollkommen recht, also mal vielleicht eine noch bergigere Ankunft, dass man da halt den bergfesteren Fahrern oder so einen Klassikerfahrern die Möglichkeit gibt. Fände ich auch super. Aber nichtsdestotrotz, dass man nicht immer wieder das Gleiche macht, ne? In Stein gemeißelt diese Strecke hat. Das finde ich eigentlich ganz, ganz angenehm. Und ich glaube aber, dieses Jahr wird es ja noch, also wird es noch sprintiger. Sagen wir mal so. Also im letzten Jahr hätte, glaube ich, keiner gesagt, okay, Mark Cavendish hat eine realistische Chance zu gewinnen, was er dieses Jahr vielleicht hat. Oder auch ein Degenkolb muss ja nicht unbedingt, gehört für mich jetzt auch irgendwie so zumindest zum erweiterten Kreis der Favoriten.
Ja, wobei gerade so ein Fahrer wie John Degenkolb oder auch du hast vorhin noch Peter Sagan angesprochen, das sind ja auch Fahrer, die davon profitieren würden, wenn jetzt wirklich noch so ein Anstieg mit drin ist, an dem, ja, ja, wen sagen wir, so ein Cavendish vielleicht, an dem der so ein bisschen scheitert oder vielleicht auch ein André Greipel. Weil so ein Degenkolb, ein Christoph, ein Sagan, das sind ja gerade die Fahrer, die von den Sprintern noch so ein bisschen hügelstärker sind. Ich glaube, denen würde das sogar in die Karten spielen, falls es ein bisschen selektiver wäre.
Und der Philipp Gilbert, auch noch jemand, den ich irgendwie so ein bisschen auf der Rechnung habe für so eine Art von Ankunft oder so eine Art von Rennen. Also, aber wo ich mehr darauf hinaus will, ist, dass es schön, dass es unterschiedliche Arten oder dass Mailand-San Remo nicht immer gleich ist. Mailand-San Remo ist nicht immer vergleichbar. Also die Zeiten, oder wir erinnern uns beide wahrscheinlich an die schönen Zeiten, als Erik Zabel noch zu früh gejubelt hat. Und da war es ja wirklich über Jahre ein komplett rein klassisches Sprinterrennen.
Aber genau das ist ja das Rennen, wie es jetzt am Sonntag stattfindet.
Genau. Und zwischendurch gab es auch mal andere Zeiten, wo durch diese Berge, man geht jetzt wieder darin zurück, wo man herkommt, aber das heißt ja nicht, dass es so bleiben muss, ne? Das ist vielleicht in 2, 3, 4 Jahren, ich denke ja da so in größeren Schritten oder in größeren Abschnitten.
Was ich dennoch wichtig finde, ist, dass zumindest so dieser Charakter oder die Seele eines Rennens so ein bisschen erhalten bleibt. Jetzt in Mailand-San Remo ist jetzt keine Weltmeisterschaft, wo es darum geht, jedes Jahr irgendwie mal zu schauen, dass man einen anderen Fahrertyp da bevorteilt, sondern man muss auch ganz klar sagen, okay, Mailand-San Remo ist ein Rennen, ist jetzt, glaube ich, die 106. Austragung. Also das gibt's jetzt, weiß nicht, ob es im Krieg mal ein paar Mal ausgefallen ist, aber das gibt's jetzt schon über 100 Jahre. Und es war seit jeher, oder zumindest soweit ich das verfolge, ein eher sprinterfreundliches Rennen. Das sollte es auch bleiben. Also meiner Meinung nach war der Schritt letztes Jahr mit dem zusätzlichen Hügel dann genau im Finale, der hätte wirklich den Charakter stark verändert. Aber ich denke, so ein Anstieg, so 80, 90 Kilometer vor dem Ziel, gerade in einer Zeit, in der die Qualitäten der Fahrer sich immer mehr einander ähneln, finde ich das schon schön, um halt am Ende dann doch noch so eine gewisse Selektivität einfach zu erreichen. Nicht, dass man am Ende ja so ein Sprint hat aus einer 80 bis 100 Mann-Gruppe. Also für mich ist Mailand-San Remo zum Schauen mit das langweiligste Rennen, weil man, ja, man schaltet auf den letzten 10 Kilometern ein und das reicht.
Ja, das stimmt schon. Aber also wenn man sich so mal, ich habe mir gerade mal den Wikipedia-Eintrag aufgerufen und sich mal so anschaut, wer das gewonnen hat über die Jahre. Ja, also das waren, ich muss jetzt gestehen, bei manchen Fahrern, wo ich die Namen zwar kenne, aber nicht mehr sie einordnen kann, Gino Bartali zum Beispiel aus den 30er, 40er Jahren, Fausto Coppi, so Namen, die man ja auch kennt. Das waren ja jetzt keine reinen Sprinter. Raimund Poulidor war kein Sprinter. Tom Simpson war kein Sprinter. Eddie Merckx, Rudi Altig. Ne, also das war jetzt nicht immer nur ein reines Sprinterrennen, sondern aber zugegebenermaßen Francesco Moser, Sean Kelly, Laurent Fignon, Chiappucci, nochmal Sean Kelly. Ich gebe dir recht, dass so ab 97, 98 ungefähr, mehrfach Zabel, Cipollini, aber dann kam auch mal ein Bettini zwischendurch. Das wurde dann halt immer mehr zum Sprinterrennen. Und aber jetzt mal, lass uns mal vielleicht einfach einteilen in Sprinter und bergfeste Sprinter, wenn man diese Unterscheidung vielleicht trifft. Ne?
Also was ich noch dazu sagen will, es hat sich natürlich auch deshalb zum Sprinterrennen dann entwickelt, weil ab einer gewissen Zeit dann natürlich dann auch der technische Fortschritt Einhalt oder wirklich dazu kam. Und mit der Funkausrüstung kann natürlich dann auch so ein Ausreißversuch relativ zielgerichtet dann wirklich gestoppt werden. Noch dazu, früher, du hast da einige sehr, sehr bekannte Sieger erwähnt, das waren super Fahrer. Und die haben dann mit ihrer individuellen Klasse so ein Rennen dann für sich entscheiden können. Damals gab es einige wenige, die wirklich so herausgestochen haben. Wenn man jetzt wirklich heute mal das Profifeld sich anschaut, da gibt's 50 bis vielleicht 100 Fahrer, wo man sagen würde, Mensch, an einem guten Tag können die wirklich mal auf einer Etappe bei einer Rundfahrt, bei einem Klassiker oder so ganz, ganz vorne reinfahren. Ich bin einfach der Meinung, dass das Gefälle zwischen dem besten und dem schlechtesten Fahrer in der heutigen Zeit wesentlich geringer ist, als es vielleicht vor 30, 40 Jahren war.
Das ist eine interessante Frage. Die müsste man mal mit einem Fahrer von vor 30, 40 Jahren irgendwie besprechen.
Nicht nur, dass sich das dann auswirkt, wenn der eine Kapitän angreift und der andere Kapitän kann nicht folgen, aber wenn der eine Kapitän angreift, hat vielleicht der andere Kapitän noch ein paar Helfer, weil die nicht so viel schlechter sind und kann dem anderen Kapitän noch hinterherfahren. Also Da bin ich schon der Meinung, also gerade wenn man auch die Abstände früher sieht, da wurden ja Bergetappen teilweise entschieden mit Vorsprüngen von über 10 Minuten. Also sowas ist heute undenkbar. Zu Zeiten von Eddy Merckx, also da hat man wirklich, wenn man da mal in der Gesamtwertung bei Natur 15 Minuten Rückstand hatte, war man noch voll im Rennen, weil man wusste, bei der nächsten Duetappe geht es wieder um 20 Minuten Vorsprung oder Rückstand.
Ja, das stimmt schon.
Das konnte zumindest sein.
Auf jeden Fall ist das der große Ärgernis, dass du Sonntag während dieser, schaffst du es noch einige pünktlich?
Willst du mich veralbern? Ich komme um 0 Uhr hier an.
Das wirst du nicht pünktlich schaffen. Ich verrate dir nicht zu viel. Ne? Das Problem ist ja einfach, dass du auch kein Twitter nutzt. Ne? Sonst würde ich jetzt alle unsere Hörer aufrufen, dir eine Twitter-Nachricht zu schicken und alle sollen mich bombardieren die ganze Zeit mit Zwischenständen.
Aber nein, du nutzt es nicht. Das wäre ja furchtbar. Also da würde ich mich ja dagegen wehren.
Ja? Wieso?
Ja, da kann ich ja genauso gut über einen offiziellen Ticker da irgendwie meine Informationen holen.
Ja, aber dann da in einem Rolle bist du aktiv oder, und in anderen passiv.
Oder ich schaue mir die letzten paar Kilometer an, ohne das Ergebnis zu kennen. Es gibt ja genügend Zeiten, ob das jetzt Deep Hill TV ist, wo man im Non-Spoiler-Mode sich so das Etappenfinale anschauen kann. Dann wäre das eher so mein Ding, aber jetzt nicht.
Okay, ich schicke dir einfach mal eine SMS und dann kannst du selber entscheiden, ob du reinschauen magst oder nicht.
Ich also, werde mein Handy auslassen.
Das schaffst du eh nicht.
Doch, ich muss einfach nur dafür sorgen, dass der Akku leer ist.
Ja, okay. Das ist unser Rennen am kommenden Sonntag. Und weiterhin steht dann jetzt auf dem Plan die nächste, ich will nicht sagen größere Rundfahrt, aber
das nächste, die ja. Nächste World Tour Rundfahrt.
Genau, danke, World Tour Rundfahrt, darauf bin ich nicht gekommen. Die nächste World Tour Rundfahrt. Und
und diesmal ja, wieder absolut wieder mit Top-Besetzung. Und hat man bei Tirreno Adriatico den Zweikampf Froome Contador, wenn man es als Zweikampf auslegen will, verpasst, jetzt steht er zumindest mal an. Also wenn ich mir die aktuelle Startliste, ich hoffe jetzt mal, dass er aktuell ist, da angucke, da steht ein Contador drin und da steht auch ein Chris Froome drin.
Wir müssen noch erwähnen, über was wir sprechen. Wir sprechen über die Katalonien-Rundfahrt.
Richtig, die Katalonien-Rundfahrt. Und das Teilnehmerfeld ist wirklich ganz erlesen, muss man sagen. Also es fährt mit ein Purito Rodriguez, ein Alberto Contador, der Sieger der Bergwertung der Tour de France, Rafael Maika, der fünfte der Tour de France, TJ van Garderen, der vierte der Tour de France, Alejandro Valverde, der Toursieger von 2013, Chris Froome, der Sieger von Paris-Nizza dieses Jahr, Richie Porte. Ich meine, der Tour 8. letzten Jahres, Leopold König. Es fahren mit der Sieger der Lombardei-Rundfahrt, Daniel Martin. Es fährt mit.
Hör mal, hast du gerade einen Einspieler vom PR-Sprecher der Katalonien-Rundfahrt?
Nein. Aber es liest sich halt wirklich geil. Auch so vom Team Age Dessert. Romain Bardet in den Top 10 der Tour de France. Domenico Pozzovivo. Fabio Aru fährt mit von Astana, der dritte des Giros letztes Jahr, der zweite des Giro des letzten Jahres, Rigoberto Urán ist am Start. Also das ist, viel mehr geht einfach nicht.
Nee, das ist auch wieder, wie wir schon zuletzt sagten, das ist ein tourwürdiges Starterfeld.
Absolut. Gut, es sind auch einige Teams dabei, die jetzt nicht wirklich die beste Besetzung haben, aber selbst bei den Teams, die jetzt vielleicht nicht zu den absolut besten Teams gehören, gibt es dann auch noch so Fahrer wie Pierre Rolland von Team Europcar, der immer für ein Top-10-Ergebnis bei der Tour gut ist. Vom niederländischen Nachfolgeteam von Belkin fährt Wilco Keldermann mit. Also da ist so ein Sieg bei der Rundfahrt ist dann schon einiges wert. Ich frage mich natürlich wieder, warum die Deppenbande von Movistar wieder so einen Quatsch macht. Sie schreiben da einen Alejandro Valverde ein, der soll diese Rundfahrt bestreiten. Und jetzt ohne Quark jetzt mal, diese Rundfahrt beginnt am 23. März. Am 22. März ist ein Valverde in der Startliste von Mailand-Sanremo. Der fährt da, will da 300 Kilometer Radrennen fahren. Wird wahrscheinlich am Ende des Tages mega platt sein und will dann die Katalonien-Rundfahrt bestreiten. Das ist halt einfach an Dummheit einfach nicht zu überbieten. Also ich denke, die
Man merkt, man merkt, man merkt, dir fehlen fast ein bisschen die Worte. Und das kennt man von dir gar nicht.
ich verstehe es einfach nicht. Ich könnte es jetzt verstehen, wenn jetzt diese Variante des letzten Jahres, die da eigentlich angedacht war, mit dem zusätzlichen Hügel im Finale anstehen würde und Valverde würde sagen, Mensch, ich rechne mir da was aus. Hinten raus hat es vielleicht ein bisschen Lüttich-Bastogne-Lüttich-Charakter. Hat es jetzt aber nicht.
Das
Also
hat dir noch keiner gesagt.
ich gehe davon aus, Valverde wird bei Mailand San Remo angreifen, vielleicht an der Cipressa, vielleicht an Poggio. Er wird wieder eingeholt werden. Am Ende wird ein Rojas um Platz 12 sprinten. Das ist jetzt so meine. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von den Movistar-Fahrern da ganz vorne mit reinfährt. Nee, nicht ein Rojas, ein Lobato. Lobato fährt, glaube ich, mit. Dann wird ein Lobato vielleicht Siebter und Valverde wird 78.
Ja,
Aber
ist doch
für diesen
schön.
78. Platz versaut er sich so ein bisschen so seine Möglichkeit, bei der Katalonien-Rundfahrt vielleicht aufs Podium zu kommen. Oder selbst wenn es nicht ums Gesamtklassement geht, es ist ja dann auch schwierig, während so einer Rundfahrt sich wirklich aktiv zu erholen. Also
Kannst du knicken?
mir kann kein Mensch sagen, wenn er am Vortag 300 Kilometer gefahren ist, dass er am nächsten Tag wieder übelst frisch in die nächste Rundfahrt starten kann.
Also ich könnte das. Alles klar, ne? Du kannst das ja auch, aber wir sind halt auch andere Kaliber, ne?
Aber wir können das aber auch nur theoretisch. Also uns hat ja niemand jemals die Möglichkeit gegeben, unser Talent wirklich zu beweisen unter
Das ist unser Pro
Wettkampfbedingungen.
Chris, endlich erwähnst du es mal hier. Das ist genau einfach unser Problem.
Das ist ja auch unser Ziel jetzt für die Fahrradschau. Also wir wollen da auch unser Talent, unsere Fähigkeiten unter Beweis stellen. Wir hoffen ja beide noch inständig, dass wir da aus Sicht der Profiteams, dass wir da noch unsere Chance bekommen.
Bei dir wird es jetzt mit dem Alter ein bisschen knapp, ne? Bei mir eher nicht, weil ich werde ja nur besser im Alter. Aber du hast vollkommen recht, wir könnten das, uns lässt halt nur keiner.
Genau, und
Es
wir
ist
würden das
übrigens,
sogar noch besser machen, ohne sinnlose Aktionen.
wir würden es mit Herz und Verstand machen.
Richtig.
Ja. Wo ich dann noch mal eins erwähnen möchte, ich bin ja, wie ich eben schon andeutete, mit einem Hörer am Wochenende gefahren. Es war sehr, sehr schön. Vielen Dank nochmal dafür, für die schöne Runde und auch die gemachten Bilder. Vielleicht kann sich mein Hörer melden, der auch in Köln zu Besuch ist und auch eine Runde Fahrrad fahren möchte, der nicht sehr viel fitter ist als ich. Ja? Wo ich nicht nach Hause komme und hier auf dem Fußboden liege und von meiner Frau irgendwie zur Ader gelassen werde, damit die Gifte aus dem Körper kommen. Vielleicht wäre es auch mal eine Möglichkeit.
Ich frage mich gerade, ob Kallmund in Köln wohnt.
Es reicht ja, wenn du kommst.
Oh, unterschätzt mich nicht.
Wille ist vieles, aber nicht
Auf
alles.
kurzer Distanz bin ich unschlagbar.
Ja, aber wir sind netterweise die komplette oder zu einem großen Teil die Strecke von rund um Köln, also dem Jedermannrennen der großen Runde gefahren. Also es war schon keine Kurzstrecke.
Aber ich verstehe das auch. Also ich denke gerade, März ist echt noch früh und ich sehe es bei mir. Also hier hat es wirklich vor 2 Wochen echt noch Schnee und da hat man einfach auch keinen Bock. Jetzt war diese Woche war es richtig schön. Da wacht man auch mit einem ganz anderen Gefühl auf und schwingt sich dann auch mal gerne aufs Rad und fährt damit zur Arbeit. Aber sonst, wenn es da 0 Grad hat, da also bin ich niemand, der dann abends sagt, Mensch, ich hocke mich jetzt aufs Rad und fahre da noch 1 Stunde.
Ja. Wurscht, machen wir an diesem Wochenende auch nicht. Da kümmern wir uns zwar um Räder, aber wir kümmern uns auch in erster Linie um uns und ja, feiern schön und ich bedanke mich bei unseren Zuhörern für diese Folge.
Moment, eins würde ich noch gern anfügen. Und
Ja,
zwar,
gerne,
wir
mach
haben
mal.
es letztes Jahr schon ab und zu mal erwähnt. Es gibt da vom
Ach ja.
Covadonga Verlag ein sehr, sehr nettes Tippspiel. Das nennt sich, also ist erreichbar unter www.teamtoto.de. Also da kann jeder gern mal schauen, ob das was für ihn ist, sich gern mal anmelden. Also wir helfen da auch gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten. Am Sonntag, Mailand San Remo, damit startet dann dieses Tippspiel. Also falls man wirklich Ambitionen hat, was zu erreichen, sollte man ja, vielleicht bis einschließlich Samstag sich da anmelden. Wie gesagt, wir sind über E-Mail oder auch über unsere Facebook-Seite sind wir da, ja, gern Ansprechpartner und
lest euch ein, und wenn ihr Fragen habt, insbesondere, dann schreibt bitte einfach bei Facebook at Chris irgendwie. Er kennt sich damit am deutlich besten aus. Ich spiele seit Jahren sehr, sehr, sehr unerfolgreich mit. Ich muss da auch noch dran denken. Wenn ihr mal irgendwie einen Spieltag verpasst, sozusagen, auch nicht schlimm. Man kann immer wieder auch einsteigen und mal einen Tagessieg versuchen, oder es gibt auch einzelne Abschnitte. Das heißt, wer es zu den Frühjahrklassikern nicht schafft oder dem es wie mir oft zu viel Arbeit oder zu viel Zeit ist, man kann auch mal einfach nur eine Tour de France tippen oder nur ein Giro oder nur eine Vuelta. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber stimmt schon, gute berechtigte Gedanke noch von dir. Das wollen wir nicht vergessen. Es gibt eine extra Liga von uns, die werden wir noch verlinken, dann auch in der Folge, und da kann sich jeder eintragen, wie er möchte. So. Ja, das war's. Habt ein schönes Wochenende. Wer in Berlin ist, meldet sich bitte. Sonst, wer in Berlin ist und sich nicht meldet, muss bitte hinterher einen ärztlichen Attest vorweisen, warum er das nicht getan hat. Chris, versucht sich dieses Wochenende mal in der großen Tugend der Pünktlichkeit. Und ich grüße den Markus in den Chat. Wir sehen uns morgen. Und bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Bedanken uns wieder mal für alle Spenden, die wir bekommen haben. Via Patreon, wo wir jetzt zwei Patrone haben. Wenn ihr auch Patron werden wollt, das könnt ihr dort. Via Flatter und alles, was dazugehört. Und ja, wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn das Wetter gut ist, fahrt viel Fahrrad, und wir kümmern uns auch so um Fahrrad. Tschüss!
Ciao, ciao!